Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast, Episode 30.
Wuhu!
Mit einem neuen Kassettenrekorder, wie ihr vielleicht hört. Unsere Stimmen müssten klingen, als wären wir direkt in eurem Kopf.
Krass. Zum Geburtstag mal selbst beschenkt. Ist das schön oder ist das schön?
Ja, genau. Man wird nur einmal 30.
Ja.
Wir, das sind einmal Sebastian aus der Metal Hammer Redaktion.
Und Katrin, auch aus der Metal Hammer Redaktion.
Na sowas. Von der Metal Hammer Redaktion in den Metal Hammer Podcast in euren Kopf hinein. Schön, dass wir zu Gast sein dürfen. Heute
in
am 22.04.2022. Wir bringen euch wie üblich die Talks of the Town, sind ja mehrere Talks in einer Stadt, Talks of the Town, of Metal Town, die neuesten Metal-Alben und exklusive Interviews heute von und mit Volkmann Weber von den Apokalyptischen Reitern, der uns nachher über den künstlerischen Anspruch der Apokalyptischen Reiter berichten wird, aber auch über die Gemeinsamkeit von Tape Trading und edlem Whisky und natürlich wird es über das neue Album Wilde Kinder gehen.
Herrlich.
Das glaube ich auch. Und selbstverständlich, wie immer, folgt uns, lasst ein Like da, abonniert den Metal Hammer Podcast, um auch keine der zweiwöchigen Episoden zu verpassen. Und checkt auch unsere Playliste auf Spotify, die wir unter dieser Episode verlinken werden, um auch hören zu können, worüber wir hier reden. Macht gerade dann Sinn, wenn ihr zu Hause sitzt, weil ihr eigentlich bei Ghost sein wolltet.
Ja, schade. Talk of the Town. Leipzig ist nicht amüsiert im Moment.
Nee, tatsächlich leider nicht, weil Ghost spielen da nicht aus irgendeinem Grund. Es ist super seltsam. Am Dienstag haben sie verkündet, sie würden nicht spielen können in Leipzig am, ich glaube, Donnerstag.
21. April.
Am 21. April, also Donnerstag. Am Tag, bevor dieser Podcast erscheint.
Und zwar wegen Circumstances Beyond Their Control.
Und was denkt man da als naiver junger Mann, der auf das Konzert wollte? Bestimmt haben sie Corona.
Moment, wieso Mann?
Na, weil ich jetzt von mir geredet habe.
Also du als junger Mann.
Ich als, ja, wir sind heute 30 geworden, das geht noch, glaube ich.
Entschuldigung.
So, also was denkt man sich? Ach Gott, die Armen haben Corona, nur...
Steht da nicht, leider.
Nee, steht da nicht und ist auch unwahrscheinlich, weil an jenem Dienstag, den 19. April, wo sie verkündet haben, sie spielen in 2 Tagen nicht in Leipzig, spielen sie ja noch in Köln.
Ja, und auch alle anderen Shows werden stattfinden. Frankfurt, Hannover, München will go ahead as planned.
Was schön ist für diese Städte.
Aber warum Leipzig denn da nicht?
Kann es sein, dass man zu wenig Tickets verkauft
hat?
Nein,
das kann nicht sein.
Also Ticketverkauf im Augenblick ist ja nicht ideal, sag ich mal. Weil klar, die Leute haben jahrelang irgendwie Geld für Tickets ausgegeben und sitzen jetzt drauf und haben die noch nicht einlösen können. Und Vorverkauf oft eine Katastrophe.
Ich sag mal so, wenn man zuletzt Tickets kaufen wollte, gab es für Leipzig noch welche.
Ungewöhnlich. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass Ghost da, wo auch immer sie spielen, aber dass Ghost ausverkaufen, wo sie spielen, hätte ich gedacht. Aber dass sie so wenig verkaufen, dass man absagen muss? Nee, oder? Da hängst du einen Vorrang rein und spielst trotzdem.
Ich weiß nicht. Es steht da nicht. Also das ist jetzt alles nur Spekulation, was wir hier machen. Da steht nichts Offizielles. Ja. Apropos, ist es sowieso ein bisschen schade, dass Bands das heutzutage offenbar so machen, dass Dinge nicht so richtig kommuniziert werden. Also natürlich ist da jetzt auch unter diesem Ghost Post geht die Kommunikation ab. Alle spekulieren wild. Nichts Genaues weiß man nicht. Und das erlebt man heutzutage ja öfter. Ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende auf dem Dark Easter Metal Meeting, wo sehr spontan leider der Headliner My Dying Bride absagen musste.
Ach.
Und zwar aus unbekannten Gründen. Also es wurde weder vom Veranstalter noch von der Band selbst das richtig kommuniziert, was da passiert ist. großes Fragezeichen. Alle spekulieren.
Spekulieren ist doof. Also naheliegend ist ja immer, jemand aus der Band oder aus dem Umfeld, einer von der Crew hat irgendwie Corona.
Ja, aber bitte,
die Reise nicht weiter.
Das kann man ja sagen. Dann haben wir alle Verständnis dafür. Also das ist natürlich, das ist ja heutzutage der eine Grund, der vollkommen indiskutabel ist. Natürlich, wenn irgendjemand Corona hat, kann man nicht spielen. Das würde jedem einleuchten. Aber wenn man das dann nicht kommuniziert, dann muss ja was anderes dahinter stecken.
Das ist total richtig.
Zumal es ja so ist, also wenn wir jetzt auf die Festivalsaison mal blicken, das wird ja ständig passieren. Also wenn so viele Bands von A nach B reisen, dann ist absolut wahrscheinlich, dass viele Bands sich das irgendwo einfangen und dann nicht spielen können. Also wir werden wahrscheinlich eine Saison der Absagen erleben und natürlich traurigerweise werden dann auch oft Bands nicht spielen, die man unbedingt sehen wollte.
Ja, total. Also man durfte ja noch nie nur wegen einer Band auf ein Festival fahren. Ja. Das war ja schon immer hochgepokert, weil es ist nicht unwahrscheinlich, dass genau diese Band dann absagt. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen, wenn du an deine Rock am Ring-Erfahrungen denkst, an die beiden, die du hattest. Ich glaube, beide nicht so.
Einmal Wetter, einmal Terror. Danke fürs Gespräch und tschüss.
Ja, ungeil. Ja gut, Wetter und Terror sind natürlich noch die anderen Punkte, die auch noch...
War noch nicht mal Terror.
Ja, stimmt.
Terror Warning.
Terror Warning bei Rock am Ring damals. Corona wird uns noch die nächsten Monate beschäftigen und wird zu spontanen Bandabsagen den ganzen Sommer überführen müssen. Und dann soll man auch, im Unglück sich freuen, dass die Band vielleicht rechtzeitig abgesagt hat und nicht auf das Festival kam und Backstage noch alle anderen Bands und Crewmitglieder und keine Ahnung wen noch angesteckt hat, die dann irgendwie das nächste Festival komplett absagen müssten. Das wird noch ganz schön nervig dieses Jahr, wenn es auch nicht die Vorfreude trüben sollte, dass endlich Sachen wieder stattfinden. Es haben jetzt auch in Berlin schon viele kleine Konzerte stattgefunden. Du hast gesagt, du warst da auf dem Dark Easter Metal Meeting, wo es cool war hoffentlich.
Da war es mega cool. Also bei Dying Bright, dass die absagen mussten, war übel, aber der Rest war mega gut. Also richtig Festival-Feeling, so wie früher. 3 Locations, schöner Biergarten, es war alles perfekt.
Schön. Corona-konform?
Also klar, aktuell keine Maskenpflicht mehr. Mhm. Das heißt, es trugen ungefähr, 3% eine Maske.
Also wenn eine Maske tragen will, trägt sie.
Es war knallvoll. Also klar, wenn das irgendjemand hatte, dann haben es jetzt wahrscheinlich alle. Was will man machen?
Ja,
das ist gerade so ein bisschen schwierig.
Man
ringt so mit sich. Man möchte und es ist wunderschön, dass es wieder funktioniert. Man hat immer noch ein bisschen Angst, gerade am Anfang, wenn man in so eine überfüllte Halle reinkommt. Ich war da in der mittleren Location, in der Halle tatsächlich und kam rein und Band hat schon gespielt und ich war so, alle stehen dicht an dicht. Ich möchte da nicht rein. Aber dann war man drin und dann war es irgendwie auch wieder schön einfach.
Cool.
Also schon altes Konzertgefühl wieder zurück. Und klar, es schwingt da immer eine Angst mit, aber es muss jetzt einfach weitergehen.
Muss es und es ist gut, wenn das Konzertgefühl dann auch schnell wiederkommt, wenn man darin steht. Ich glaube, diese Angst oder Sorge oder einfach Ungewohntheit, man hat es halt einfach lange nicht mehr gemacht, ist total in Ordnung und soll man sich natürlich, ohne sich panisch machen zu lassen, auch irgendwo beibehalten. Also irgendwie bei fremden Leuten aus dem Bierkrug trinken war selten eine gute Idee.
Nie eigentlich.
Eben. Kann man jetzt vielleicht noch 2-3 Mal mehr drüber nachdenken als gewöhnlich, aber.
Ja, man kann auch sagen, in einem Kellerclub kann immer ein Feuer ausbrechen. Das hat man ja auch schon erlebt. Also es ist nie, man hat nie komplette Sicherheit. Es muss aber weitergehen, sonst schließt man sich nur zu Hause weg. Und ich habe da vollstes Verständnis für jede Person, die da aktuell nicht auf ein Konzert möchte. Wegen der Ansteckungsgefahr und auch wenn man, danach dann die Eltern sieht oder die Großeltern. Natürlich möchte man das alles nicht weitergeben, aber dann hat man die Freiheit, zu Hause zu bleiben.
Ja, oder das muss man timen. Also,
immer azyklisch.
Ja, tatsächlich. Irgendwie erst Eltern, Großeltern besuchen, dann aufs Konzert und dann mal wieder 2 Wochen lang nicht.
Ich habe es jetzt auch so gemacht. Also habe meine Family besucht vor Ostern und dann Dark Easter zu Ostern und dann sozusagen wieder nach Berlin gefahren. Ja, und also wie es war, könnt ihr übrigens im nächsten Metal Hammer lesen, sowohl das Dark Easter als auch die Ghost Show aus München, berichten wir.
Gut, dass keiner nach Leipzig wollte. Gut, dass wir nicht nach Leipzig wollten.
Naja,
also was heißt wollten schon eigentlich? Ich habe dann ein bisschen vergessen, mich drum zu kümmern, weil Konzerte doch noch geistig zu weit irgendwie von mir entfernt sind.
Ich bin noch nicht gesehen.
Im Konzertmodus. Ich hätte es auch gern gesehen, wird bestimmt Gelegenheit geben und dann hoffentlich auch zu planbaren Bedingungen.
Ja, also es ist echt schwierig im Moment. Also es ist so ein zwiespältiges Gefühl.
Ist es und wird es bestimmt auch bleiben. Es war ja auch so, ja natürlich irgendwie ganz anders und doch ähnlich, Terroranschlag im Bataclan.
Ja.
An dem Wochenende war gerade das Metal Hammer Paradise, was auch da eine komische Stimmung gemacht hat. Und auch bei den Konzerten in den Wochen danach, ich habe schon immer ein bisschen auch nach dem Notausgang bewusster geguckt, als man es normalerweise tut. Und auch, keine Ahnung, mache ich das heute noch? Nicht mehr so bewusst wie damals. Aber ich glaube, so ein Notausgangsschild gucke ich schon unbewusst immer mal, wo es ist. Nicht, dass ich fest damit rechne, dass irgendwas passiert, Gott bewahre, oder Teufel, wer auch immer.
Leben ist immer ja, lebensgefährlich. Ne?
Leben ist lebensgefährlich. Das ist eine Zeile, die könnte auch von den apokalyptischen Reitern sein. Ja. Darauf kommen wir nachher noch. Bei Ghost, hier, da kann man keine Musik hören. Privat kann man keine Musik hören, weil die Band absagt. Beruflich kann man keine Musik hören, weil Amazon kommt und sie verbietet. Was ist da los?
System of a Down haben sie verboten, oder wie war das?
System of a Down haben sie verboten bei Amazon. Ich hoffe, ist dieser Podcast bei Amazon? Bestimmt ist dieser Podcast bei Amazon und bleibt er bestimmt auch, weil hey, Amazon ist, sie sind halt groß geworden, indem sie einfach guten Service bieten, aber vielleicht auch teilweise auf dem Rücken der Mitarbeiter, aber was weiß ich, ich bin kein Investigativjournalist, sondern Musikjournalist und auch so kommt man jetzt aber auf Amazon zu sprechen, weil offenbar wohl in einem Amazon-Warenlager Musik von System of a Down verboten, in den USA vermute ich.
Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht, da muss ich mich nochmal reinlesen, aber bestimmt was in den USA, weil es ist immer in den USA, wenn sowas passiert. Und zwar dürfen die Mitarbeiter da offenbar sich aussuchen, welche Musik läuft.
Cool
und cool genug, fand ich eigentlich auch. Also viele Sachen, also vor diesem Downer, der jetzt am Ende der Geschichte kommt, waren da erstmal viele positive Sachen. Offenbar dürfen Mitarbeiter da eine Playlist irgendwie zusammenstellen, Vorschläge machen, was da gespielt wird. System of a Down gehört offenbar nicht dazu. Der Song Chop Suey ist von der Liste runtergeflogen, wurde wohl nach einer Minute runtergedreht. Die Mitarbeiterin, der das passiert ist, ist eine TikTok-Userin mit dem eingängigen Namen, wahrscheinlich heißt man auf TikTok so, Viva La Habibi.
Ah, diese jungen Leute heutzutage.
Ja, darum bin ich da nicht mit meinen 30 Folgen, Alter,
ach so.
Plus Jahren. Da erzählt sie, ihr Amazon-Warenlager habe System of a Down nicht mal eine Minute gespielt, bevor es abgestellt wurde, weil es unangebracht sei. Das ist das letzte Mal, dass ich einen Vorschlag mache. Immerhin durfte sie einen Vorschlag machen und immerhin wurde er angespielt, sage ich mal. Blöd, dass er abgedreht wurde. Warum, weiß man natürlich nicht. Amazon hat sich dazu nicht geäußert. Keine Ahnung, sie hätte auch zum Vorgesetzten gehen können und fragen. Weiß nicht, ob das passiert ist. Wäre interessant gewesen. Hallo Vorgesetzter oder hallo Amazon Warenlager-DJ. Was los? wäre interessant gewesen, weil der Song einfach zu hart, zu schnell, zu wild. Und die Leute haben dann auf einmal zu schnell gepackt oder so. Oder haben
vielleicht gab es
einen
Pit.
Wir haben
vielleicht gab es einen Paketpit.
Ein Paketpit und dann ist alles kaputt gegangen. Scheiße, will man auch nicht.
Ja.
Kann natürlich auch am Text liegen.
Ja, Trigger Warning eigentlich. Also muss man vielleicht als Firma heutzutage auch schon ein bisschen drauf schauen, was man den Leuten da vorsetzt.
Das kann ist tatsächlich
ja nicht ohne
sein.
Der Text.
Ja, es geht im Text immerhin um Selbstmord, wird da angesprochen. Und dann im amerikanischen Sprachraum sind diese Texte ja dann noch bewusster, als wenn man das irgendwie in der deutschen Disco spielt oder so. Vielleicht war das der Grund, dass sie irgendwie das Wort Suicide gehört haben und dann sind gleich die Alarmglocken angegangen und dachten sich so, könnte unsere Mitarbeitenden irgendwie triggern auf blöde Art und Weise oder wollen wir aus ja sonstigen firmenpolitischen Gründen nicht. Weiß man nicht.
Oder es sind alles Veganer, die Chop Suey einfach ablehnen, das Gericht. Vielleicht ist der DJ Veganer.
Das kann natürlich auch sein. Es könnte viele Gründe geben, warum das Amazon-Warenlager System of a Down nicht gespielt hat. Was schade ist, weil im
Amazon-Warenlager gibt es nicht in jedem Fall.
Es darf keine ernsthaften geben, weil System of a Down muss überall gespielt werden, selbstverständlich. Metal muss überall gespielt werden.
Wo ist eigentlich dieses neue Album?
Ob das dieses Jahr noch wird?
Das wird überhaupt nichts mehr, glaube ich.
Mit nichts.
Ich glaube, es ist gar keins angekündigt, aber da sie ja zusammen spielen hin und wieder.
Eben, das heißt, man redet miteinander und vielleicht passiert irgendwas.
Diese EP gab es doch irgendwann mal.
Es gab zwei, drei, vier, ich glaube, es waren zwei Songs, oder? Und die waren sogar gut.
Ja.
Einen fand ich okay gut, einen fand ich richtig klasse.
Ja.
Ja, gab's. Nährt die Hoffnung, dass irgendwas passiert. Angekündigt ist nach wie vor nichts. Ich rechne jetzt zumindest auch in den nächsten 3 Monaten, sage ich mal, nicht damit. Aber who knows? Was möchte man denn im Amazon-Warenlager hören, wenn man da packt?
Vielleicht hier dieses, das hat jetzt nichts mit Metal zu tun, aber hier dieses Dire Straits-Lied. We have to move these refrigerators, we have to move these color TVs.
Absolut, das würde absolut passen. Ich dachte gerade irgendwas mit Boxen, Unboxing. Von Volbeat gibt es einen Box-Song für diesen Typen namens Kessler.
Ah, da war was.
Ja, nicht verwandt und nicht verschwägert. Wo gibt es irgendwie noch lustige Kisten? Leute, schickt uns eure Kistensongs. Schickt uns irgendwie mal Vorschläge in den Kommentaren oder an redaktion@metal-hammer.de. Metal-Songs, wo es um Kisten und Kistenverpacken und Warenlager und Förderbänder geht. Wir wollen eine Amazon-Warenlager-Playlist erstellen, um den Mitarbeitenden dort irgendwie was Gutes zu tun. Das ist mein erklärtes Ziel. Bitte schickt Vorschläge, mir fällt gerade nichts ein.
Das ist aber immer so, wenn man jetzt spontan über sowas redet, über so Songs zum Thema XY, da gibt es doch auch auf Radio 1 immer diese lustigen Playlists, heute nur Farbsongs oder sowas, dann denkt man sich bei jedem Song, ja richtig, aber wenn du gefragt wirst, welche Farbsongs kennst du, dann ist so Back in Black.
Immerhin.
Und das war's dann.
Blue Dabba Dee Dabba Dye.
Purple Rain.
Painted genau. Black von den Rolling Stones. Darauf kommen wir auch nachher noch zu sprechen in anderem Zusammenhang vielleicht.
Oh.
Kartonagenfabrik-Songs, was auch immer. Vielleicht wollen wir einfach stattdessen jetzt über die Neuerscheinungen dieser Woche sprechen, denn
sehr
das sind
gerne.
Ja ein paar spannende Alben, doch erschienen. Wir dürfen nämlich Musik bei der Arbeit hören und zwar...
Wir müssen sogar.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, was wir wollen, aber das stimmt dann so gar nicht, denn... Ich will nicht darüber sprechen, aber auch das Album von, es war nicht Mr. Hurley und die Pulveraffen. Was war das Furchtbare, das heute erscheint? Sekunde. Das furchtbare Album, das heute erscheint, über das ich nicht sprechen möchte.
Vor diesen Piraten
ist zu warnen. Diese Piraten, vor denen zu warnen, ist Paddy and the Reds. Ach du Scheiße. Lest meine, all meine Emotionen dazu habe ich schon in der Rezi losgeworden, die ihr im aktuellen Metal Hammer findet. Ich will nicht mehr darüber sprechen.
Es ist sehr lustig.
Nee.
Doch.
Lustig.
Apropos.
Lustig ist das Udo Dirkschneider Jubiläumsalbum auf seine Art und Weise. My Way heißt es. Hat er rausgebracht zu seinem 70. Geburtstag.
Ja.
Oder kurz nach seinem 70. Geburtstag, der vor 2 Wochen oder so war. Jetzt ist die Nummer draußen, also das Album draußen. Coverversionen, jede Menge Coverversionen, nicht immer nur erwartbare. Also nicht nur Judas Priest und weitere Metal-Helden, sondern auch Tina Turner, Frank Sinatra, Wolfsheim. Hier macht sich die Songs gut zu eigen mit seiner eigenartigen und einzigartigen Stimme, vermettelt alles. Und das, muss man sagen, funktioniert manchmal sehr gut. Manchmal muss man es einfach so akzeptieren, wie es ist. Es sind dann ja auch Songs, irgendwie, die man im Original halt irgendwie liebt und verehrt und vergöttert und vielleicht nicht auch von einer anderen und Metal-Version hören will. Ich sag mal, an Dio kommt halt niemand ran.
Nee, also Man on the Silver Mountain ist schon, man hört es, dass es auch Grenzen gibt.
Ja, oder dass das halt Dinge anders singt.
Ja, aber klar, Dios Stimme ist natürlich auch irgendwie unerreichbar. Also,
richtig.
Was will man da... Wenn wir da machen.
Ja, bei anderen Songs funktioniert sie wieder super. Von Motorhead hatte No Class, glaube ich, war das, ja. Und von AC/DC TNT, das funktioniert halt wunderbar. Und selbstverständlich Hellbent for Leather von Judas Priest. Das passt auch wunderbar in Udo Kosmos.
Ziemlich erstaunlich ist auch Kein Zurück, also ein Cover der deutschen Band Wolfsheim. Mhm. Da ist er tatsächlich auf Deutsch zu hören. Insgesamt gibt es da schon ein paar Überraschungen zu hören. Und es zeigt auch ganz schön, von welchen Bands sich der gute Udo inspiriert fühlt und was er mit seiner Stimme aus diesen Stücken machen kann. Also es ist natürlich irgendwie auch eine sehr einzigartige Stimme, die er da hat. Und es ist irgendwie ganz, ganz cool, wie er das bei den einen oder anderen Songs da umsetzt. Finde ich ganz witzig.
Total. Ich mag auch, und da scheiden sich bestimmt die Geister. Das ist am Ende eine Geschmacksfrage. Man ist mit bestimmten Songs bestimmt aufgewachsen. Die Songs haben eine große Historie und einfach ein Gewicht. Ob man Paint It Black von den Rolling Stones covern und metallisieren darf, ob man We Will Rock von Queen covern und metallisieren darf. Warum nicht, frage ich mich auch. Ich finde es super. Ich finde es gut, dass er es gemacht hat. Und ich habe Spaß in den Versionen.
Wie heißt das Queen-Song, der Queen-Song bitte?
Was habe ich gesagt?
We Will Rock.
Habe ich das gesagt? You. Ich meinte natürlich We Will Rock You. Das weiß ich doch. Das habe ich gelernt während meiner Ausbildung.
Oh.
ich finde die super. In ihrer metallischen Udo-Version.
Aber wieso sollte man es denn nicht dürfen?
Weil jetzt muss ich das Teufels Advokat spielen und mich in Leute reindenken, die sich über sowas aufregen. Weil hier diese Metaller haben den Rock'n'Roll gar nicht verstanden und dürfen Paint It Black von den Rolling Stones nicht spielen, weil da fehlt der Blues und da fehlt der Rock'n'Roll und es ist stumpf und Metal und
Ach Gott.
Ja, natürlich, ach Gott. Apropos, ach Gott, ganz geil auf seine Art und Weise ist auch Udos Version von Fire von Arthur Brown, der demnächst ja mit seinen, ich glaube, 80 Jahren ein neues Album rausbringen wird. Hat Udo, Udo hatte Spaß daran, man hat selber Spaß, irgendwie mit Udo zusammen auf Entdeckungsreise zu gehen zu seinen Einflüssen. Schönes Jubiläumsding. Und nochmal unter einem weiteren neuen Projektnamen erschienen, oder?
Ja, nämlich Udo Dirkschneider einfach. Also dieselben Leute wie immer, aber ja, Udo Dirkschneider. Ich habe ehrlich gesagt auch gerade gesehen, dass Dirkschneider wieder irgendwo bestätigt werden bei irgendeinem Festival.
Sehr schön.
Da gibt es ja auch immer wieder Zeiten, wo sie dann sagen, nee, das machen sie jetzt nicht mehr, sie spielen nicht mehr unter Dirkschneider, aber es gibt eine weitere Show, da freuen wir uns alle drauf.
Ja, eine Zeit lang hat er, glaube ich, gesagt, so irgendwie Dirkschneider ist zu Ende und damit seine Accept-Vergangenheit auch abgeschlossen, aber die Fans wollten es so.
Natürlich.
Und der coole Dreh ist damit tatsächlich, er kann jetzt mit Dirkschneider die Accept-Songs spielen und er kann mit UDO die UDO-Songs spielen. Und dann noch mit seinen anderen Projekten wie, wie heißt der Musikchor insgesamt?
UDO und das Musikchor der Bundeswehr, aber das war ja nur das Album. Ich weiß nicht, ob das nochmal live passiert, aber wer weiß.
Ach ja, live. Würde sich in Wacken gut anbieten, glaube ich.
Ja, aber in jedem Fall schönes Album, sehr eigen. Spannend zu entdecken und an dieser Stelle natürlich auch mal nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Udo, vom ganzen Metalhammer-Team.
Wir bleiben heute überhaupt in deutschen Landen und drehen aber ein paar Härtestufen auf, kommen zu Caliban und ihrem neuen Album Dystopia, das bereits 12. Album der deutschen Metalcore Urgesteine, muss man dann ja sagen. Ich glaube, sie und Heavenly Burn sind die, die es am längsten und am lautesten durchziehen. Sie bleiben auf Dystopia, bei dem seit einigen Jahren etablierten Schema, harte Strophe, Herzschmerz, Refrain mit Klagesang. Aber ich finde, es klingt dynamischer und natürlicher, als es in den letzten Jahren schon mal klang, auf den letzten Alben. Das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Besonders toll finde ich Dystopia oder überhaupt, was Caliban gerade machen, aber immer dann, wenn sie dir ihre Wut freien Lauf lassen, ohne dabei die Melodien zu vergessen, wie in dem Song Swords oder auch Swords oder Virus oder auch Virus, was ein bisschen cheesy ist. Das sind zwei von drei Titeln aus der, weiß nicht, Englisch-Grundkurs-Wortspielhölle so ein bisschen. Der andere ist Mother. Soll natürlich so ein bisschen natürlich nochmal einen anderen Blickwinkel, einen Dreh auf diese Songtitel geben, aber es ist auch ein bisschen schräg, wenn sich das so häuft. Trotzdem, coole Songs, cooles Album, cool auch, wenn so kornartige Psycho-Einschiebe dazukommen, wie im Titelsong. Oder wenn wie in Phantom Pain so in den Strophen rockig voranprescht, das finde ich sehr super. Alles fett also, bisschen erwartbar halt, dass immer der Klagesang-Refrain kommt. Die sind aber auch allesamt okay. Trotzdem ist das immer der Moment, wo die Band gefühlt so ein bisschen auf die Bremse tritt, obwohl das gar nicht sein müsste.
Ja, ich habe mit Caliban immer so ein bisschen meine Probleme. Also eigentlich müsste mir das ja gut gefallen, da ich ja riesiger Heaven Shall Burn-Fan bin und die beiden ja, wie du schon sagtest, so wie als Vorreiter des deutschen Metalcore gelten. Aber da kommen wir dann halt auch schon zu den Unterschieden. Und zwar haben sich ja Heaven Shall Burn einfach so ein bisschen mehr in Richtung klassischer Death Metal entwickelt, was mir sehr gut gefällt. Und für Caliban gilt das aber natürlich nicht. Also mir ist die Band persönlich immer so ein bisschen in diesen Klagesang-Passagen ein bisschen zu weinerlich. Und das ist auch genau der Grund, warum ich mit vielen Metalcore-Bands irgendwie Probleme habe. Also ich habe grundsätzlich auch gar nichts gegen dieses hart, zart, gegen diese Mischung und die Balance und finde das auch bei Bands wie In Flames richtig gut. Aber die Balance muss halt auch passen. Also das Ganze muss irgendwie stimmig und halt nicht zu weinerlich klingen. Aber das war bei Caliban, glaube ich, auch schon mal schlimmer im Ungleichgewicht. Hier passt es ganz gut, finde ich.
Ja, das fand ich eben auch.
Also Dystopia kann man echt gut hören. Es gibt auch einige wirklich richtig gute Songs, die mir auch sehr gut gefallen. Zum Beispiel Virus mit Molle Bischoff. Deswegen klingt ja auch so ein bisschen HSB-mäßig. Ja, und dieses mit dem großen Ass, also the virus in Ass quasi, das ist was sie wirklich auch gerne machen, diese Wortwitzchen und Wortspielereien.
Das hatten sie mit Nebel und Leben, glaube ich, auch schon auf dem vorherigen Album.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an so meine Teenager-Tage, da fand man sowas irgendwie lustig.
Das meinte ich mit dem Englisch-Grundkurs.
Also ich hab bei Caliban aber echt auch oft das Gefühl, dass sie mit ihrer Musik eine wesentlich jüngere Zielgruppe als mich ansprechen wollen. Also ich bin ja, ich sag mal so, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, aber das habe ich auch schon seit 10 Jahren oder so, glaube ich, das Gefühl.
Eine alte Seele vielleicht.
Ja, aber also Source ist in jedem Fall auch ein ziemlich guter Song, der haut ordentlich auf die Kacke und hat so ein paar richtig dicke Breakdowns, da geht bestimmt im Pit einiges. Also es macht schon Spaß. Und Darkness I Became ist mir noch aufgefallen. Da kommen wir jetzt zu was fast schon ein bisschen peinlich ist. Der erinnert mich stellenweise ein bisschen an Bring Me the Horizon und ihren Song Sleepwalking. Keine Ahnung, warum mir so ein Vergleich einfällt. Bring Me the Horizon ist ja jetzt auch nicht so mein Ding, aber.
Aber Sleepwalking ist ein guter Song.
Total.
Von daher.
Ich dachte erst, der sei von den Architects. Dann habe ich es nachgeschaut und dachte mir so: Ach, Kacke, der ist von Bring Me the Horizon. Was hat das denn bei mir verloren? Manchmal läuft es so. Aber ja, also ordentliches Album und Metalcore-Fans haben da ihren Spaß dran.
Und wer es doch ein bisschen traditioneller und melodischer mag, ohne auf Härte zu verzichten, ist natürlich bei unseren guten Freunden von den Apokalyptischen Reitern zu Hause. Wilde Kinder heißt ihr neues Album. Der Vorgänger, der Rote Reiter, erschien 2017, das ist schon 5 Jahre her. Witzigerweise hat die Band sich ja vor der Rote Reiter eine Pause selbst verordnet, um irgendwie mal klarzukommen, sich zu sammeln und so weiter. Die Pause war dann nicht so lang wie jetzt der Abstand zu der Rote Reiter. Natürlich gab es zwischendurch jetzt auch noch den ein Jam-Session-Album, das ja sich auch nochmal so den Kopf einfach komplett frei gemacht hat. Und man hört, dass dieses Kopf freikriegen und auch, dass dieses der Druck, der vorhin abgefallen ist, indem sie, glaube ich, gesagt haben, wir müssen nicht mehr alle 2 Jahre ein Album machen, sondern wir nehmen uns einfach die Zeit, die wir brauchen. Das hört man den wilden Kindern an. Es klingt wie aus einem Guss, aber es ist trotzdem so stilistisch offen und experimentierfreudig und gleichzeitig wissen sie aber, welche Knöpfe sie drücken müssen, wie sie ihre Songs auf den Punkt durchgehend schreiben. Also jeder Song auf dem Album ist ein Ohrwurm, ist ein Hit. Ich selber springe immer vor allem auf diese positiven Hymnen an, wie von Freiheit will ich singen, nur frohen Mutes, alles ist gut. Alles ist gut, zeigt aber auch, wenn man den Text dann näher anguckt, alles ist gut, obwohl eben nicht alles gut ist, aber trotzdem mach das Beste draus, krieg den Arsch hoch und mach was aus deinem Leben. Das ist irgendwie so ihre Grundeinstellung. Das gefällt mir sehr gut.
Die Reiter sind ja auch immer so ein bisschen die kleinen Rammstein in Anführungsstrichen. Also musikalisch halt sehr vielfältig, auch irgendwie total wahnsinnig und mit ihren Ideen, manchmal auch mit diesem schönen, pikanten, kritischen Unterton. Ich meine, die letzte Platte, das war irgendwie dieser abgefahrene Jam, das war vielleicht nicht ganz zugänglich, aber das schaffen sie jetzt hier wieder total, finde ich. Zum Beispiel mit Volle Kraft, Euer Gott ist der Tod, der Eisenhans und Ich bin Mensch, das klingt teilweise sehr nach Rammstein. Ich weiß nicht, ob sie das eigentlich so krass nötig haben, diese fast schon Anbiederung, will man jetzt nicht sagen, aber naja. Aber gerade, weil sie ja eigentlich schon ihre eigene Identität haben und halt auch selbst genug vorzuweisen haben. Mhm. Aber okay. Ja, den Titeltrack finde ich auch, der läuft ganz gut rein, macht ordentlich Dampf und dieses Sehnsuchtsvolle in Leinen los gefällt mir auch richtig gut.
Mhm.
Und
was
auch diese, und auch diese bestätigenden, mutmachenden Stücke. Ich bin aber ein bisschen anderer Meinung als du, das habe ich jetzt beim nochmaligen Hören auch wieder gemerkt. Mir fehlt so ein bisschen der Superhit. Und das ist, glaube ich, auch das Problem daran, wenn man halt einen Mega-Hit wie Es wird schlimmer geschrieben hat. Das ist ja die Metal-Hammer-Hymne eigentlich. Also das
dann
ultimative
wir
Stück.
Die Messer.
Ja, und ja, ja klar, das kann man halt nicht wiederholen. Das wird für mich persönlich immer der eine über allem thronende Reitersong sein. Ja, und am ehesten reicht da auf dem Album in meinen Augen bzw. Ohren doch Ich bin ein Mensch ran. Der ist irgendwie schön riffstark und wüst und
ja,
irgendwie losgelöst.
Ein bisschen Rammsteinartige, ziemlich am Ende des Albums, glaube ich.
Ja.
Ja, verstehe ich. Und verstehe ich auch, wenn man einmal so sein Lieblingslied einer Band hat oder die so ein überstrahlendes hat, dann kommt da einfach nichts mehr ran. Das ist ja häufig so. Im Direktvergleich mit dem Roten Reiter bin ich auch noch wilder geritten als bei den wilden Kindern. Roter Reiter
war. Wo bist du jetzt wilder geritten?
Beim Roten Reiter bin ich wilder geritten als mit den wilden Kindern. Darf man das so sagen? Bestimmt, aber war das irgendwie komisch?
Nein,
das war nicht komisch,
nein,
nee, auf keinen Fall. Das war für mich ein 7-Punkte-Album. Das habe ich mega gefeiert und ist bis heute eins meiner liebsten oder das liebste Reiter-Album vielleicht. Ganz dahin kommt Wilde Kinder. Für mich persönlich auch nicht, aber das liegt an mir und nicht an der Band, weil sie hat super abgeliefert und es ist einfach im gleichen Guss wie der Rote Reiter. Also es ist der logische Nachfolger und wie gesagt, voller Hymnen, voller Hits, voller Ohrwürmer und Songs, die unbedingt auch live auf die Bühne müssen.
Ja, gerne.
Dann aber auch immer schön böse Nummern zwischendrin, wie Euer Gott ist der Tod. So richtig Death, Doom, Gothic-mäßig. Ich bin ein Mensch, hast du schon erwähnt. Und dann ist da noch der Song Volle Kraft. Tief, heftig, torfig, rauchig, wie starker Whisky. Und was das Ganze mit Whisky zu tun hat, klären wir jetzt aber im Interview mit Volkmann Weber von Die Apokalyptischen Reiter.
Ja, lass uns über die musikalische Färbung des Albums auch noch sprechen, die ja wie immer sehr, sehr breit ist. Von Melodic Death Metal über sehr hymnische, unterhabende Sachen bis zu auch sehr maschinellen und fast industrial-mäßigen Klängen. Der Reiter-Sound definiert sich durch so viele Klänge und Sounds und Klangwelten. Was macht denn für dich so einen in Anführungszeichen typischen Reiter-Song aus, wenn es sowas geben kann?
Ich denke schon, dass Reiter-Songs vor allem unheimlich catchy Momente im Refrain haben. Also ich glaube, das hat sich speziell auf den letzten Alben irgendwie so rausgeprägt, dass die sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt kommen irgendwie. Und es gibt auch immer so eine große Abwechslung so zwischen Strophe, Refrain, also dass es da energetisch Gegensätze gibt. Meistens eine sehr ruppige, energetische Strophe und dann ein sehr epischer, großer Refrain. Also man versucht immer, die Unterschiede relativ groß zu halten. Ja, ich versuche es immer so als Energielevel zu begreifen, weil du musst letztlich nicht nur ein Album irgendwie dynamisch gestalten. Das heißt, man kann ja nicht die ganze Zeit nur mit Vollspeed rumrennen, sondern geht einem irgendwann die Puste aus und auch die Leute sind ausgelaugt. Und genauso gut will man nicht die ganze Zeit so vor sich hinschleichen. Das ist auch nicht schön. Also ein Album ist letztlich ein bisschen auch immer wie eine Live-Show, muss ich sagen, so vom Energielevel. Das heißt, du hast Ups und Downs und das ist auch ganz wichtig, dass du mal wieder Luft fassen kannst, um dann wieder mal eine richtig heftige Passage zu nehmen. Und danach darfst du dich auch mal wieder kurz gehen lassen und ein bisschen relaxen. Und ein Song funktioniert im Kleinen manchmal sogar auch ein bisschen so. Ne? Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, aber ich denke schon, es steht und fällt natürlich immer erstmal mit einem catchy, knackigen Riff und einem geilen Refrain, den du Bock hast, irgendwie permanent zu spielen. Ja, das ist, glaube ich, schon so zentral für die Band.
Und so gibt es dann auch die Pole, sage ich mal, zwischen dem fast schon Pop-Punk-fröhlichen, nur frohen Mutes und dann so einem albtraumhaft düsteren Death-Black-Gothic-Song wie Euer Gott ist der Tod, wo ja so eine komplette Apokalypse ausgerufen wird.
Ja, natürlich. Das sind so diese Extreme, zwischen denen es bei den Reitern letztlich auch immer schon gependelt hat. Ich erinnere mich jetzt so an das Samurai-Album, da hatten wir ja auch Der Teufel drauf. Das war auch fast ein reines schwarzmetallisches Ding. Und dann hat man den Lazy Day der an einem ganz entspannten Tag in Dänemark am Strand irgendwie relaxed mit einer relativ großen Zigarette in der Hand entstanden ist. Und, das sind die Reiter. Das muss man auch irgendwie wollen. Ne? Das ist andere Bands mögen da ein engeres Korsett haben oder wollen da nicht so weite Ausschläge nach links und rechts. Aber für uns macht es das im Prinzip auch genau aus, dass wir diese Abwechslung und diese Energiepeaks nach oben und unten, dass wir die auch auskosten.
Und so vielfältig und allumfassend wie die Musik sind ja auch die Texte bei den apokalyptischen Reitern. Da prallen schon seit jeher nach vorne gehender Heavy Metal, der perfekt für Party, Festivals und Konzerte ist, mit künstlerischem Anspruch aufeinander, mit Poesie, Nachdenklichkeit. Welchen Stellenwert dieses Aufeinanderprallen der verschiedenen Welten für die Band hat, erklärt uns Volkmar jetzt im Folgenden. Und dann kommen wir auch auf den Alkohol zu sprechen.
Der künstlerische Anspruch und der intellektuelle Background so ein bisschen, also der es ist immer so ein Anspruch da zu sagen, dann will nicht diese Prollschiene fahren, nicht immer diese Stadion und la Geschichten und können andere Bands super gut, sind auch super erfolgreich, alles kein Problem, aber das würde sich für uns völlig falsch anfühlen, wenn wir solche Sachen aufgreifen würden, sondern wir machen es immer gerne ein bisschen umständlicher, als man es eigentlich machen würde, glaube ich.
Relativ simpel ist blau zu entschlüsseln, Realitätsflucht in den Alkohol, wenn man so möchte. Vielleicht die Vertonung des Zitates von Harald Junke, meine Definition von Glück, keine Termine und leicht einen sitzen.
Ja, genau. Also das ist, Fuchs hat da, glaube ich, auch angekündigt, dass er dazu auch sich selbst in Frankreich gefilmt hat und ein Video dazu gemacht hat, wie er, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie in einer Badewanne sitzt. Ich kann mir das relativ gut vorstellen. Ja, das ist der Song, wo du dich einfach auch echt mal lang machen sollst und nicht so viel grübeln, sondern sagst, heute ist der blaue Tag. Und ich denke, jeder weiß, was das ist und jeder weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man das so richtig auskosten kann. Und dann sollte man es einfach auch mal tun und sich zugestehen, dass man sagt, heute ist frei, heute bin ich mal mein eigener Chef. Genau.
Genau. Und schlägt dir ein bisschen den Bogen zu deiner, ich sag mal, zu deinem zweiten Standbein als Whisky-Dealer, wenn man so will. mit dem Whisky-Tempel, da hast du ja, also ähnlich wie bei den apokalyptischen Reitern, deine Leidenschaft zum Beruf gemacht in gewisser Weise.
Ja, das stimmt. Also blau hat tatsächlich eine kleine, kann man natürlich eine kleine Brücke schlagen zu meinem Zweitbusiness, aber als ganz professioneller Händler weiß ich, das sage ich natürlich jetzt, dass ich höchst professionell da nur ab und zu mal ein Schlückchen nehme. Okay, ja, nee, also ich habe festgestellt, dass die Bandbreite von Spirituosen und Whiskys ist unfassbar groß und man muss halt echt trennen zwischen dem, was man halt so in 0815 im Supermarkt irgendwo kaufen kann. Und dass es aber auch total nerdiges Underground-Releases gibt und kleine Editionen mit Mini-Auflagen und du über die ganze Welt irgendwie versuchst, Netzwerke aufzubauen, damit du irgendwas kriegst. Das hat mich total erinnert an meine Zeiten, wo ich Tape-Trader gewesen bin und irgendwie in Kolumbien und Nicaragua irgendwelche Tapes zusammengestellt habe, weil ich gedacht habe, es ist genau derselbe Mechanismus. Es ist super selten. Du musst irgendwie, und heutzutage ist es natürlich viel einfacher, durch die sozialen Medien sich da irgendwie zu vernetzen, aber mir macht es letztlich auch Spaß und ich habe gemerkt, ich bin leidenschaftlicher Vinyl- und Plattensammler, aber ich bin auch echt leidenschaftlicher Sammler von seltenen Spirituosen geworden und ich glaube, ich habe da einfach so ein Defekt, dass ich da so, je seltener irgendwas ist, umso mehr reizt mich das da irgendwie zu finden und deswegen bin ich da vielleicht auch in dem Metier ganz gut aufgehoben, weil ich treffe viele Leute auf Messen oder so, die auch genauso eben nerdig, sage ich mal, drauf sind. Das sind halt jetzt keine Metalheads oder so, das sind halt Sammler von Cognacs und Rum und Whisky und freuen sich, wenn ich denen irgendwie eine seltene Spirituose aus Japan oder aus Taiwan besorgen kann, was wirklich tatsächlich super aufwendig ist, weil Platten zu verschicken ist eigentlich relativ einfach, weil es ist tatsächlich nicht besonders risikobehaftet, eine Spirituose, die jetzt, sage ich mal, unverdünnt ist und dann über 60% Alkohol hat, ist zum Beispiel ein Gefahrguttransport, der jetzt ähnlich wie Sprengstoff betrachtet wird, und eine Airline nimmt dann halt dazu, muss man das in irgendeinem speziellen Behälter verschicken, und es kostet unfassbar viel Versicherungsgebühren. Also das sind schon ganz neue Themenfelder, die ich da so kennengelernt habe, aber es ist ein guter Ausgleich irgendwie für mich und war tatsächlich in den letzten 2 Jahren, auch wo die Band mehr oder weniger auch echt richtig zu kämpfen hatte, war es ganz gut, dass man noch ein bisschen was hatte, wo man noch zurückgreifen konnte, was viel aufgefangen hat, auf jeden Fall.
Ja, und wo es schon so viele Parallelen gibt, hast du in deiner Sammlung, in deinem Shop einen Whisky, den du sagst, der schmeckt nach Heavy Metal?
Naja, also wenn du sagst, dass Heavy Metal irgendwie was Gewaltiges ist, was so richtig urwüchsig ist, wo du so gefühlt den Elementen ausgeliefert bist, ja, dann würde ich schon sagen, klar, so schottische Whiskys, speziell von der Insel Isla, so Ardbeg oder Laravulin, irgendwas, was dir wirklich, wo du es im Mund hast und du denkst, Alter, mir ballert hier echt gerade alles weg. Das ist so heftig im positiven Sinne. Also du spürst Salz, du spürst Rauch, du spürst irgendwie Erde und Leder und Karamell, alles mögliche, Salzkristalle. Also das ist irgendwie so das Gegenteil von, jetzt sage ich mal, einem Gentle Rotwein, ne? Der jetzt eher so, das ist dann so MDW, würde ich sagen, oder irgendwas. Also nee, ich glaub tatsächlich, wir kommt jetzt im April, noch kurz vorm Album-Release, kommt tatsächlich auch noch ein neuer Reiter-Whisky raus, der heißt auch Volle Kraft, und der kommt auch von der Insel Isla, also der ist passend zum Song, der ist genau richtig drauf, der ist, ja, ich denke, dass der Song, mit dem Song kann man nicht so einen weichgespülten Whisky anbringen, das hätte nicht gepasst.
Sehr schön. Jetzt habe ich auch Durst. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Vielen lieben Dank für die Zeit und das tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank
auch. Viel Erfolg mit dem Album, viel Erfolg mit der Tour, und ich hoffe, man sieht sich bald wieder.
Das hoffe ich auch. Viele Grüße und vielen Dank für die Unterstützung.
So, wir wissen also, was wir heute Abend trinken.
Prost an dieser Stelle. Gute Überleitung eigentlich, weil in der nächsten Woche sprechen wir nicht über die kleinen Rammstein, sondern über die großen Rammstein.
Richtig, denn deren Album Zeit erscheint ja nächsten Freitag am 29.04.
Genau, und eigentlich hätten wir euch das gerne, wie wir das sonst machen, schon eine Woche vorab auch präsentiert. Aber das ist in diesem Fall leider nicht möglich. Und aus diesem Grund sprechen wir dann rückblickend in der nächsten Metal Hammer Podcast-Episode darüber.
Bin auch schon sehr gespannt, und ich glaube, das wird ein Album sein, über das man sehr viel zu erzählen haben wird. Die nächste Metal Hammer Podcast Episode wird am 6.5. live gehen. Wenn alles gut läuft, haben wir dann sogar 2 Interviewpartner mit an Bord, mindestens aber einen, und das ist dann auch noch Kirk Hammett von Metallica, der in der Zwischenzeit seine Solo-EP veröffentlichen wird, mit uns darüber gesprochen hat, und das wird es dann nächstes Mal zu hören geben.
Wir freuen uns drauf. Schaltet dann auch gerne wieder ein. Lasst uns einen Kommentar da. Erzählt uns, was ihr hören wollt.
Und was in die Box-Playlist muss. Genau. Also die Box-Verpack-Playlist für die Amazon-Mitarbeiter.
Genau. Und habt eine gute Woche. Und wir hören uns in 2 Wochen.
Bleibt gesund und bleibt Maximum Metal.